Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schnellberkova. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Der künftige Vorsitzende der UN-Vollversammlung, Jan Kavan, räumte am Sonntagabend in einer vom tschechischen Fernsehen ausgestrahlten Debatte ein, dass er möglicherweise auf eine seiner politischen Funktionen aus zeitlichen Gründen verzichten würde. Neben dem UN-Posten vertritt Ex-Außenminister Kavan Tschechien im EU-Konvent und wurde für die Sozialdemokraten ins Abgeordnetenhaus gewählt. Kavan erklärte zugleich, er werde die Verantwortung übernehmen, sollte im Fehlverhalten in der Angelegenheit der ungünstigen Vermietung des tschechischen Hauses in Moskau oder im Falle des Konferenzzentrums Štětí nachgewiesen werden. Mit beiden Affären ist Kavans Ex-Kanzleichef im Außenministerium Karel Srba verbunden, der jetzt verdächtig wird, die Ermordung der Journalistin Sabina Slonková in Auftrag gegeben zu haben. Die Reporterin der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes, Sabina Slonková, war offensichtlich nicht die einzige Journalistin, der im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Ex-Kanzleichefs des Außenministeriums Karel Srba der Tod drohte. Der ehemalige Chef des Konferenzzentrums Štětín, Václav Hrubý, wird heute Nachmittag Polizeipräsident Jiří Kolář darüber informieren, dass auch ein anderer Journalist bedroht war. Hrubý hat vor, Kolář auch über die Tätigkeit von Srbas Freundin Tomšovicová zu unterrichten, die in Srbas Auftrag als Kontrolleurin in Štětín arbeitete. Sie wird jetzt gemeinsam mit Srba des Mordkomplotts gegen die Journalistin Slonková verdächtigt. Der Fall des Konferenzzentrums Štětín, das dem Außenministerium untergeordnet ist, ist mit der Erklärung von Ex-Premier Miloš Zeman verbunden, der 1999 unter Berufung auf Kavans Informationen den Ex-Außenminister Josef Želenec der Bestechung von Journalisten beschuldigte. Beweise für eine Korruption konnten jedoch weder Zeman noch Kavan vorlegen. Der abberufene Chef des Konferenzzentrums Hrubý erklärte, Srba habe seinerzeit von ihm verlangt, gefälschte Beweise über diese Bestechungen zu liefern. Ungefähr 10 weißrussische Asylbewerber haben heute vor dem Prager Innenministerium gegen das Verhalten tschechischer Immigrationsbeamter bei der Erledigung der Anträge um politisches Asyl protestiert. Die Erledigung der Anträge dauert nach Worten der Protestierenden oft einige Jahre lang und die Beamten seien so die Flüchtlinge nicht bereitwillig und arrogant. Die Demonstranten standen vor dem Gebäude des Ministeriums mit weißrussischen Fahnen und einem Transparent mit dem Aufruf Stopp dem bürokratischen Sadismus. Nach Worten eines Mitarbeiters des Innenministeriums ist die Erledigung des Asylantrags jedoch eine komplizierte Prozedur. Er versprach, dass sich das Innenministerium mit den konkreten Beschwerden befassen wird. Einer der Protestierenden stellte fest, dass die Beamten mit ihrem bisherigen Verhalten mehr oder weniger Solidarität mit der Politik des weißrussischen Präsidenten Lukaschenko demonstrieren. Soweit die Nachrichten durch das Tagesecho für Sie, Lothar Martin.
Tagesecho.
Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. Nun lacht und strahlt die Sonne auch endlich wieder über Prag und die anderen Ortschaften der Tschechischen Republik. Doch himmlische Ruhe ist damit nicht unbedingt verbunden. Im Gegenteil. Einige Dinge, über die wir heute berichten, sorgen diese Tage in der Tat für Paukenschläge und Ohrenschmerzen. Zum Beispiel die Ermittlungen in der Affäre um den versuchten Auftragsmord an der Journalistin Sabina Slonková. Die Sommerfilmschule in Uherské Hradiště wurde zum 28. Mal eröffnet und Technopartys sorgen in Tschechien für Verkehrschaos und Lärmbelästigung. Dies und unsere Sendereihe heute am Mikrofon hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Die Ermittlungen in der Affäre um den versuchten Auftragsmord an der Journalistin Sabina Slonková gehen weiter. Der in dieser Angelegenheit ebenfalls unter Druck geratene Ex-Außenminister und künftige Leiter der UNO-Vollversammlung Jan Kavan ist inzwischen aus New York zurückgekehrt und hat sich am Wochenende mit Premier Wladimir Spitzler getroffen, um über den Fall zu sprechen. Silja Schultheiß berichtet.
Viel Neues hat das Treffen zwischen Premier Wladimir Spitzler und Ex-Außenminister Jan Kavan nicht gebracht. Es sei nichts bekannt geworden, was Spitzler zu einer Meinungsänderung in der Affäre Srba veranlasst hätte, sagte Regierungssprecherin Anna Starková nach dem Treffen im tschechischen Rundfunk und deshalb gelte nach wie vor Spitzlers Äußerung vom 24. Juli.
Tedy pan premiér zopakoval, že neexistuje žádný jiný zájem než důsledné vyšetření veškerých.
Damals hat der Premier wiederholt, dass das Interesse allein darin bestehe, eine gründliche Untersuchung aller Zusammenhänge zu veranlassen, die mit der Affäre Srba zusammenhängen. Herr Kavan hat den Premier versichert, dass er den zuständigen Behörden bei der Untersuchung dieses Falls in höchstem Maße behilflich sein werde, wenn er darum gebeten werden sollte. Kavan hatte seinerzeit als Außenminister eng mit dem Hauptverdächtigen in dem Fall, dem ehemaligen Kanzleichef des Auswärtigen Amtes Karel Srba, zusammengearbeitet. Präsident Václav Havel hatte Kavan daher indirekt dazu aufgerufen, angesichts seiner damaligen Personalpolitik darüber nachzudenken, ob er seine Funktion als Leiter der UNO-Vollversammlung im September wirklich antreten wolle. In einem Interview für die Tageszeitung Mladá Fronta Dnes sagte Kavan, er werde diesen Aufruf ignorieren, richtungsweisend sei für ihn die Meinung von Premier Wladimír Špidla. Und dieser sagte am Sonntag nach dem Treffen mit Kavan, es gebe keinen Grund, warum Kavan wegen der geplanten Ermordung der Redakteurin Sabina Slonková persönliche Konsequenzen ziehen sollte. Ob Kavan nicht eventuell eines seiner drei politischen Ämter niederlegen sollte, war unabhängig vom Fall Srba Thema der Gespräche beider Politiker. Neben dem Vorsitz der UNO-Vollversammlung hat Kavan ein Mandat als tschechischer Abgeordneter inne und vertritt die Tschechische Republik im EU-Konvent. Regierungssprecherin Anna Starková. Die beiden haben auch darüber gesprochen, ob nicht gewisse Risiken oder Schwierigkeiten drohen, wegen der zeitlichen Überschneidung der Terminpläne in allen Funktionen, die Herr Kavan gegenwärtig bekleidet. Kavan schloss daher nicht aus, möglicherweise seine Arbeit im Konvent niederzulegen. Er betont jedoch, dass dies nichts mit der Affäre Srba zu tun habe. Dass Srba während seiner Tätigkeit im Auswärtigen Amt und sogar bis letzte Woche als Agent der Militärspionage tätig war, wie jetzt bekannt wurde, davon hatte Kavan nach seinen eigenen Worten nicht die geringste Ahnung. Was die Verwicklung Srbas in zwei weitere Affären aus der Vergangenheit, die des Tschechischen Hauses und des Konferenzzentrums Štiřín anbelangt, so räumte Kavan jedoch ein, dass er bereit sei, persönliche Konsequenzen zu ziehen, falls ihm hier Fehlverhalten nachgewiesen werden könne.
Am Freitag vergangener Woche wurde im südmährischen Uherské Hradiště die sogenannte Sommerfilmschule eröffnet, die nach dem traditionellen Filmfestival Karlovy Vary Karlsbad als zweitgrößte Filmkunstpräsentation im Lande gilt. Mehr erfahren Sie im folgenden Beitrag von Jitka Mládková.
175 Spielfilme und etwa 300 Filmdokumente stehen diesmal auf dem Programm der Sommerfilmschule in Uherské Hradiště, die hier bereits zum 28. Mal stattfindet. Im Volksmund ist oft von einem Festival die Rede. Seine Veranstalter lehnen jedoch diese Bezeichnung ab. Warum? Das sagte uns Jiří Králík, Leiter des städtischen Kinos in Uherské Hradiště und seit 10 Jahren auch Direktor der Sommerfilmschule.
Ta škola má několik specifik, není to festival. Myslím si, že se snažíme být podstatně odlišní od těch velkých.
Unsere Filmschule zeichnet sich durch manches Spezifikum aus. Erstens ist es kein Festival. Im Gegenteil, wir sind darum bemüht, dass sich diese Veranstaltung von jedem großen Festival wesentlich unterscheidet. Wir suchen nicht nach Sensationen oder Stars. Unser Ziel besteht eher in der Ausbildung, denn den Film als solchen betrachten wir nicht als Ware, sondern als einen künstlerischen Artefakt.
Ausbildung als Ziel, so hoch gesteckt diese Bezeichnung klingen mag, dem Veranstalterteam gelingt es tatsächlich, alljährlich ganze Scharen von Auszubildenden, sprich Besuchern, nach Uherské Hradiště zu locken. In den vergangenen Jahren waren es zwischen 2500 bis 3000 überwiegend junge Leute, die zumeist nur mit einem Rucksack kommen. Auch bei dem 28. Jahrgang ist es nicht anders und dies trotz des diesjährigen Zentralmottos: Mythologie im Film. Das zweite lautet Oper in der Filmkunst. Gleich am ersten Tag der Sommerfilmschule wurde zum Beispiel die Filmoper La Traviata des Regisseurs Franco Zeffirelli mit Placido Domingo gezeigt. Es folgte ein Recital der tschechischen Operndiva Dagmar Peckova. Da drängt sich die Frage auf, ob es nicht riskant war, besonders das Thema Oper als Zentralmotto zu wählen, wenn dieses Genre ausgerechnet bei den jungen Leuten bekanntlich nicht besonders gut ankommt. Jiří Králík.
To zcela určitě, protože těch operních filmů za posledních 10 let v naší distribuci se objevily možná jeden.
Ganz bestimmt, denn in der Filmdistribution der letzten 10 Jahre gab es hierzulande nur einen oder zwei Opernfilme. Unsere Wahl war tatsächlich riskant. Wir wollen aber die Oper bzw. Filmoper auf eine interessante Weise und mit interessanten Gästen präsentieren.
Von interessanten Gästen aus dem In- und Ausland haben sie hier tatsächlich eine ganze Reihe angesagt, insgesamt 600. Viele von ihnen sollen vor allem an den zahlreichen Podiumsdiskussionen teilnehmen, die neben verschiedenen Vorträgen, Ausstellungen, Live-Konzerten den 10-tägigen Filmmarathon begleiten. Es sei noch gesagt, dass neben Verfilmungen von klassischen Opern in Uherské Hradiště auch andere, dem Geschmack des jungen Publikums vielleicht mehr entgegenkommende Musikvorstellungen angeboten werden, wie zum Beispiel eine Punk-, eine Rock-, eine Jazz- oder sogar eine Sci-Fi-Oper. Also jedem nach seinem Geschmack, könnte man sagen, wie das Programm der diesjährigen Sommerfilmschule in Uherské Hradiště insgesamt angekommen ist, wird sich erst zeigen, denn sie dauert noch bis zum nächsten Sonntag an.
Über Musik lässt sich bekanntlich streiten. Allein schon deshalb, weil die Geschmäcker altersbedingt so verschieden sind, wie sie verschiedener nicht sein können. Da finden Sie zum Beispiel das musikalisch feinsinnige Violinkonzert für die zumeist reifere Hörerschaft auf der einen und die schrille, von übermäßig Dezibel dröhnende Techno-Party für die agile und jüngere Klientel auf der anderen Seite. Letztere hat seit einigen Jahren gerade im Sommer in Tschechien Hochkonjunktur, was auch durch die beiden Veranstaltungen belegt wird, die dieser Tage im Böhmisch-Mährischen stattfanden bzw. noch im Gange sind. Da fand zum einen am letzten Wochenende eine angemeldete und genehmigte Techno-Party in der südmährischen Messestadt Brünn statt. An ihr nahmen rund 4000 junge Reber teil, von denen einige bis zum Abschluss der Party am Sonntagmorgen um 6 Uhr durchhielten. Wie die Sprecherin der dortigen Polizeibehörde Jana Kosarova mitteilte, habe es bei der lautstarken Veranstaltung auf dem Brünner Messegelände keine Ausschreitungen gegeben. Doch andererseits wurden 13 junge Leute festgenommen, die im Besitz von Rausch- bzw. Betäubungsmitteln waren. Sie hatten Marihuana, Ecstasy und letztlich auch Haschisch bei sich, sagte die Sprecherin der Nachrichtenagentur CTK und verwies darauf, dass man, so Jana Kosarova wörtlich, im Vergleich mit ähnlichen Kontrollen bei vorangegangenen Technopartys verhältnismäßig viele Teilnehmer mit Drogen festgenommen habe. Wie viele der mit Betäubungsmitteln festgenommenen Reber letztendlich strafrechtlich verfolgt werden, das werde allerdings erst am Anfang dieser Woche entschieden, ergänzte die Sprecherin. Weniger Probleme mit Drogen, sondern vor allem mit der Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit hat die im nordböhmischen Dreiländereck unweit von Liberec-Reichenberg gelegene Gemeinde Wischnowa, wo seit Donnerstagabend der Bär steppt bei der Technoparty Czechtek. An der Polizeiangaben zufolge rund 10.000 Reber aus der Tschechischen Republik, aus Deutschland, England und Frankreich zugegen sind. Bei dieser Party, die schon fast traditionell immer Ende Juli durchgeführt wird, handelt es sich um eine unerlaubte Veranstaltung, weshalb die Teilnehmer auch bis kurz vor deren Beginn nicht über deren Austragungsort Bescheid wussten. Mit einem privaten Anwesen in der zur Gemeinde Wischnowa gehörenden und lediglich 240 Einwohner zählenden Ortschaft Andelka haben die Initiatoren von Czechtek dann jene Örtlichkeit gefunden, auf der sie sich austoben können. Denn wie die Gemeindevorsteherin Maria Matuschkova gegenüber der Presseagentur CTK erklärte, habe man keine Handhabe gegen eine Veranstaltung, die auf Privatgelände durchgeführt werde. Obwohl sich die Reber weitgehend friedlich verhalten und der Polizei noch keinen Anlass zum Eingriff gaben, hat Maria Matuschkova doch so ihre Vorbehalte gegen die Aktion.
Bei dieser Anzahl von Leuten kann nicht alles reibungslos von der Hand gehen. Selbstverständlich ist es dort zu einigen Verletzungen gekommen. Vor allem die Zahl der Unfälle war verhältnismäßig groß. Ich erklärte mir das mit der Unerfahrenheit einiger Fahrer bzw. dem Fahren unter dem Einfluss von Rauschmitteln.
Laut Auskunft der örtlichen Polizei wird die dröhnende Party, deren Klänge noch im 7 Kilometer entfernten Poska zu hören sind, voraussichtlich am Dienstag zu Ende gehen. Dann können insbesondere die Ortsansässigen wieder aufatmen, denen ihre Gemeindevorsteherin gratis Ohrenstöpsel besorgt hatte, um den Geräuschpegel zumindest abschwächen zu können. In der Gemeinde Schipska-Kreibitz im nördlichsten Zipfel Böhmens soll sich angeblich die älteste, bis heute ununterbrochen tätige Glashütte Europas befinden. Die Glasindustrie stellte in der Vergangenheit unumstritten eine der wichtigsten Einnahmequellen in dieser Region dar und Glas wird dort bis heute hergestellt. Marketa Maurer hat eine der dortigen Hütten besucht.
Fangen wir mit der Geschichte an. Die älteste Glashütte Europas, die bis heute fast ununterbrochen in Betrieb geblieben ist, soll in Chrzybska wohl Anfang des 15. Jahrhunderts entstanden sein. Ein genaues Gründungsdatum ist jedoch nicht bekannt. Der Bürgermeister Josef Navratil dazu.
Ein schriftlicher Bericht steht im Stadtbuch erst im Jahre 1514. Und dort wird geschrieben, dass sich hier eine Glashütte bereits vor 100 Jahren befand.
1661 wurde in Chrzybska die Zunft der Glasveredler, Maler, Graveure und Schleifer gegründet. In Chrzybska arbeiteten und arbeiten viele Hütten, darunter auch die Glashütte Rubinglas, die Vasen, Schalen und andere Glasgegenstände, alles handgemachte Originalstücke aus farbigem, schwerem Hüttenglas herstellt. Über die Fabrik erzählte uns der Produktionsleiter Petr Svoboda, der uns am Eingang in die Glasküche erwartete.
Hier werden alle Rohstoffe gemischt und der Glasstamm vorbereitet, der dann in den Ofen gesetzt wird. Hier wird das Wichtigste vorbereitet, damit die Glasbläser am nächsten Tag mit einem Qualitätsrohstoff und Qualitätsglas arbeiten können.
In einer großen Halle arbeiten etwa 10 Glasbläser, die rund 400 Glasstücke pro Tag herstellen. Man muss ihre Leistung bewundern, wenn man beachtet, dass die Hitze in der Werkstatt in den Sommermonaten 60 Grad Celsius übersteigt, die Arbeit von einem hohen Lärm begleitet wird und jedes der Glasstücke, die mit der Glasbläserpfeife geblasen, im Feuer geschmolzen und weiter bearbeitet werden, einige Kilogramm wiegt. Die Erzeugnisse der Hütte Rubinglas werden vor allem nach Asien exportiert, aber auch nach Amerika und einige Länder Europas. Der Rest, etwa ein Viertel der Gesamtproduktion, wird hierzulande verkauft. Und wie alt ist die Glashütte Rubinglas?
Dieser Komplex steht hier seit 1921. Vorher befand sich an dieser Stelle eine Mühle, in der Kaffee, Kakaobohnen sowie Chicorée gemahlen wurden. Seit 2000 gibt es hier einen neuen Komplex. Das alte Gebäude aus dem Jahr 1921 wurde teilweise renoviert und dazu wurden 2 neue Hallen gebaut.
Künftig will man im alten Gebäude auch einen Ausstellungsraum eröffnen und Führungen durch die ganze Glashütte organisieren. Diese sind übrigens schon heute auch in der erwähnten ältesten Glaserei, der heutigen Bleckhütte, für Gruppen von höchstens 25 Personen möglich.
Das war's vom Tagesecho. Hören Sie nun wieder einen Beitrag aus unserer Sendereihe heute am Mikrofon. Sie hören dazu eine Wiederholung unseres am 3. Juni ausgestrahlten Beitrages.
Heute am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt Olaf Barth. Heute hat uns ein sehr treuer Radio Prag-Fan besucht, Herr Josef Skandera. Doch lassen wir ihn nun gleich selbst zu Wort kommen.
Ich bin seit 1974 Hörer von Radio Prag. Mich interessiert die tschechische Kultur, die tschechische Musik. Und grundsätzlich war für mich von Interesse, was in der Tschechischen Republik so alles passiert, weil die Erzählungen meiner Großeltern, die aus dem Kreis Troppau, Opava stammen, sind zum Teil noch im Hinterkopf vorhanden. Nicht die wortwörtlichen Erzählungen, aber wenn man von Orten liest oder Ortsbezeichnungen hört, dann kommen wieder Erinnerungen an diese Erzählungen hoch und werden entsprechend verarbeitet.
Sie haben schon angesprochen, Ihre Großeltern stammen aus der damaligen Tschechoslowakei, aus Troppau oder zu Deutsch Opava. Ihr Vater ist auch noch dort geboren, haben Sie gesagt, aber Sie sind nicht mehr dort geboren.
Ich bin im Landkreis Amberg-Sulzbach geboren. Meine Mutter war eine Oberpfälzerin. Und ungeachtet dessen, wie ich schon angesprochen habe, diese Erzählungen der Großeltern haben bei mir immer den Wunsch gefestigt, das Land kennenzulernen, von dem sie mir in der Kindheit erzählt haben. Diese Gelegenheit habe ich nach der politischen Wende, nach der Samtenen Revolution, wie es ja hier so schön heißt, wahrgenommen und habe die Republik ausgiebig bereist.
Das heißt aber erst nach der Samtenen Revolution. Sie haben also zunächst über dieses Land, aus dem Ihre Eltern, Ihr Vater ja stammten, nichts gewusst, außer von Radio Prag oder über Radio Prag und konnten sich selbst kein Bild machen. Das ging erst dann nach der Revolution.
Richtig. Ich hatte zum einen den sehr guten Kontakt zu Radio Prag und zum anderen bekam ich eben von der damaligen Redaktion Radio Prag die deutschsprachige Prager Zeitung. Der konnte ich natürlich auch zusätzliche Hintergrundinformationen entnehmen und auch heute noch bei meinen Prag-Besuchen kaufe ich mir diese Zeitung regelmäßig als Informationsquelle, als Ergänzung zu dem, was ich von Radio Prag täglich via E-Mail erhalte.
Vielleicht können Sie gerade beschreiben, wann und wie sind Sie das erste Mal in die Tschechische Republik beziehungsweise damals hieß es noch Tschechoslowakei gekommen.
Nun ja, das war vielleicht ein paar Monate nach der Wende. Ich hatte den Wunsch, mal die grenznahe Region kennenzulernen. Früher war eben dort dieser buchstäbliche eiserne Vorhang und wir wollen doch mal gucken, was dahinter sich abspielt. Dann kommt noch ein wesentlicher Faktor hinzu. Die Eltern meiner Ehefrau stammen aus dem Egerland. Von daher ist auch von meiner Frau ihrer Seite das Interesse groß gewesen, sodass es hier im familiären Bereich gar keine Frage war, fahren wir oder fahren wir nicht? Nein, wir fahren. Wir wollen uns das mal ansehen.
Wie war es dann für Sie, das erste Mal hier rüber zu kommen und dann auch die weiteren Male, in dem Sie dann das Land, das Sie nur aus Erzählungen kannten, bereist haben? War es so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Jein, kann man sagen. Ich habe mich teilweise in die Kindheit zurückversetzt gefühlt. Hinsichtlich der Straßensituationen, dann zum Teil die Orte selbst, die vielfach in einem desolaten Zustand waren, verschiedene öffentliche Gebäude oder Denkmäler, die, man kann sagen, heruntergekommen waren. Und ich konnte in dem Zusammenhang dann auch erleben, wie alles aufgebaut wurde. Und man muss sagen, da sind großartige Leistungen vollbracht worden. Wenn ich heute diese Städte wie Karlsbad oder Marienbad angucke, da ist was geschehen und da geschieht noch was auch hier in Prag, wenn man erlebt, wie die Veränderungen alltäglich vonstatten gehen, wie eben vorgeführt wird, da tut sich was. Und ich muss sagen, Hut ab vor den tschechischen Nachbarn, die haben hier in Sachen Wiederaufbau Großartiges geleistet.
Und Sie haben schon etliche Städte jetzt angesprochen, die Sie bereist haben und die Sie gesehen haben. Mich würde interessieren, waren Sie dann auch in Opava, in Troppau?
Nein, so weit bin ich noch nicht gekommen. Das heißt aber nicht, dass ich diese Stadt oder diese Gegend auslassen will. Ich war also in der Region Kopšivnice, bei den Tatrawerken dort in der Ecke. Und oben rauf war ich bis etwa Děčín und dann eben den westböhmischen Bereich. Naheliegend, weil ich ja von der Grenze nur etwa 70 Kilometer meinen Heimatort weg habe.
Sie haben aber nicht nur die Tschechische Republik bereist, sondern Sie wohnen auch hier.
Das ist richtig. Wir haben seit 1996 hier in Prag ein Mietshaus und darin sind zwei Wohneinheiten für uns selbst reserviert, sodass wir jederzeit problemlos hierher kommen können und uns in dieser wunderschönen Stadt wohlfühlen können.
Das heißt, Sie kennen die Tschechische Republik ziemlich gut. Sie haben sie häufig bereist, wohnen zum Teil zumindest hier. Sie informieren sich über Radio Prag, auch über die Tschechische Republik. Jetzt würde mich interessieren, ganz heißes Thema zurzeit ist ja wieder die deutsch-tschechische Versöhnung, Aussöhnung oder auch einfach nur die Beziehungen. Wie ist denn Ihr Standpunkt dazu als ja jemand, der auch betroffen ist von der Problematik der Vertreibungen?
Nun ja, ich denke, die Beneš-Dekrete, die Sie hier indirekt angesprochen haben, werden leider von den Politikern auf beiden Staatsseiten zu ideologischen Zwecken hochgespielt. Denn was ich jetzt als Nachfahre ganz hart sagen muss, was soll ich mit dem Areal meiner Großeltern anstellen? Das sind alleine von Prag hier zum Beispiel über 400 Kilometer. Ich kenne dort die Menschen nicht. Ich kenne den dortigen Kulturkreis nicht und ich habe auch keinerlei Möglichkeiten dort, mich beruflich zu engagieren. Ich kann die Sprache nicht so, wie es in dem Fall erforderlich wäre, um integriert bei den Menschen in Mähren zu leben. Dann kommt ein wesentlicher Punkt hinzu. Man sollte meines Erachtens einmal mit den Aufrechnen aufhören. Es ist jetzt an der Zeit, nach vorne zu blicken und zu sagen, die Kraft, die jetzt sinnlos für dieses Aufrechnen verwendet wird, wäre besser angebracht, die Jugendarbeit zu verstärken, die Kontakte zu forcieren und auf beiden Seiten, und hier muss ich sagen, leider wird hier auf der deutschen Seite zu wenig getan, auf dem Sprachsektor, um auch den jungen Leuten Gelegenheit zu geben, die Tschechische Republik zu bereisen. Wir haben hier, gerade der ostbayerische Raum, unsere Nachbarn in Böhmen und Mähren. Und da sollten wir uns mal umsehen bei den Nachbarn. Wir können auch sehr viel daraus lernen.
Ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Auf ein Wiederhören bei heute am Mikrofon in 2 Wochen freut sich Olaf Barth.
Und mit diesem Beitrag unseres inzwischen Ex-Kollegen Olaf Barth beenden wir unsere erste Sendung in der neuen Woche. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.